Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der DDR-Kunsthandel hat ja vieles getan, um dem klammen Staat zu Devisen zu verhelfen, oft auch auf unrechtmäßige Weise, indem Menschen enteignet wurden oder Ausgereiste ihr Hab und Gut zurücklassen mussten. Und davon profitierten auch westliche Kunsthändler und Museen. Heute gab es eine Online-Tagung des Zentrums für Kulturgutverluste. Carsten Probst hat sie verfolgt. Wie sind eigentlich diese Enteignungen damals vor sich gegangen?
Ja, da gab es eigentlich zwei Typen. Gleich nach Kriegsende konnte es auch schon mal gewesen sein, dass da Soldaten quasi auf einem ehemaligen Gutshof, der ehemaligen Adligen gehörte, auftauchten und die Dinge einfach plünderten. Aber eigentlich ging es da in dieser ersten Nachkriegszeit um sogenannte Schlossbergungen, also um die Bergung von Kulturgütern aller Art aus solchen aufgegebenen Herrenhäusern. Und da waren dann erstaunlicherweise schon Kunsthistoriker und Denkmalschützer beteiligt, die also versuchten, auch die Stücke von historischem Wert zu retten, gewissermaßen vor allzu schnellem Zugriff. Einerseits beurteilten sie die Werte, weil schon damals es auch darum ging, gegen Devisen zu Geld zu machen. Und im zweiten Schritt ging es aber auch darum, so Objekte mit musealem Wert wirklich auch zurückzugeben an die Museen, die ja in der DDR bzw. in Ostdeutschland sehr viel durch Beutekunst, die dann in die Sowjetunion geschafft wurde, verloren hatten. Und dann in der DDR taucht eigentlich der zweite Fall von Enteignungen auf. Da waren auch einfach andere Opfer betroffen. Zum einen Republikflüchtlinge, die ihr Hab und Gut zurücklassen mussten. Ein berühmter Fall übrigens, der auch auf dieser Tagung eine Rolle spielte, ist Gerhard Richter. Der ist ja 1961 in den Westen gegangen, hat dabei zahlreiche Sachen aus seinem Frühwerk zurückgelassen. Und einiges davon scheint auch über den staatlichen Kunsthandel der DDR verkauft worden zu sein. Aber dann gibt es auch zum Beispiel solche grausigen Fälle wie den des Dresdner Kunstsammlers Helmut Meißner. Der wurde nämlich zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen und dann wurden seine Kunstwerke in dieser Zeit aus seiner Wohnung ausgeräumt. Und in solchen Fällen rückte natürlich dann auch die Volkspolizei an. Aber eigentlich zuständig für solche Beschlagnahmen und Verwertungen war vor allem zwischen 73 und 89 die Kunst- und Antiquitäten GmbH. Die hat in dieser Zeit allein 400 Millionen D-Mark, also Devisen, umgesetzt. Das klingt vielleicht nicht mal besonders viel, aber natürlich waren damals auch die Kunstmarktpreise noch ganz andere.
Und in welchen Kriterien wurden die Objekte, ich sag mal, verteilt? Also was ging in Museen und was ging eben auch in diesen Kunsthandel Richtung Westen?
Also man kann jetzt eigentlich nicht gerade sagen, dass nur die Sachen von hoher Qualität in die Museen gingen und da blieben sie dann. Also auch die wurden unter Druck gesetzt, eigene Bestände für den Verkauf dann wieder zur Verfügung zu stellen. Und die versuchten sich, wie beispielsweise in Dresden die staatlichen Kunstsammlungen, dadurch zu retten, dass sie dann eben auch wieder auf Werke aus solchen Schlossbergungen zurückgriffen. Und auf dieser Tagung trat unter anderem der Kunsthistoriker Jan Scheunemann auf, der sich wirklich schon sehr lange auch mit dieser Thematik beschäftigt. Und der berichtet, wie dann auch richtig westliche Kunsthändler eingeladen wurden, sich besonders gute Stücke auszusuchen.
Es gab seit den 50er Jahren direkte Reisen westeuropäischer Kunsthändler aus der Bundesrepublik, aus Holland, aus Schweden, aus Dänemark, die also mit Vertretern des staatlichen Kunsthandels durch Kunsthandlungen in der DDR, private und staatliche, reisten und dort Dinge aufkauften. Also man hatte schon einen Pool von Kontaktpersonen, an die man sich wenden konnte. Und das sieht man auch, wenn man nachverfolgt, an wen diese Sachen verkauft wurden. Also das ist grundsätzlich ein Problem, das wir zwar wissen, es wurde an die VEA Moderne Kunst abgegeben. Das können Sie dann im Bundesarchiv in dem entsprechenden Bestand relativ gut nachvollziehen. Aber wir haben keine Unterlagen darüber, an wen die VEA Moderne Kunst es dann weiterverkauft hat.
Ja, benutzt hier die Abkürzung VEH. Die Abkürzung steht für volkseigener Handel. Das sind eigentlich diese ganzen Untergruppen für diese kommerzielle Koordinierung von Schalk-Golikowski, diese ganzen Firmen, die unter diesem Konglomerat verbunden waren.
Es klingt aber auch so, als ob die Provenienzketten nicht tatsächlich gut nachzuverfolgen gewesen wären. Bis heute nicht.
Ja, das wird auch in diesem O-Ton, glaube ich, deutlich. Was wir wissen, ist ja, viele dieser Kulturgüter aus Schlossbergungen wurden wirklich tonnenweise auf Lastwagen in Depots geschafft, wo sie dann eigentlich ja verkauft werden sollten. Aber viele wurden eben auch gar nicht verkauft, weil sie vielleicht künstlerisch nicht wertvoll genug waren. Und von vielen Stücken, die da immer noch überkommen sind, sozusagen, weiß man bis heute nicht, woher die kommen. Das macht es natürlich für die Forschung schwer. Andererseits auch ein wichtiger Aspekt, der dieser Tagung eine Rolle spielte: diese VEH, moderne Kunst, dieser volkseigene Handel, hatte überhaupt keine ideologischen Scheuklappen, Schund zu verkaufen. Jan Scheunemann hat zum Beispiel hier auf der Tagung die schöne Geschichte eines Aquarells präsentiert, das von Adolf Hitler gemalt worden war und das nun eben auch in den Westen verkauft wurde. Also wurde quasi alles versilbert, von dem man annehmen konnte, dass es im Westen irgendwelche zahlungskräftigen Abnehmer dafür gibt. Und ein besonders kurioses Beispiel, das also fast ein Höhepunkt dieser Tagung war, sehr eindrucksvoll von der französischen Politologin Margot Dumas präsentiert, zusammen mit Xenia Schiemann. Beide sind an der TU Berlin. Die haben den Weg einer wertvollen französischen Kommode aus dem 18. Jahrhundert nachverfolgt, die 1941 von der deutschen Wehrmacht in Frankreich geraubt, nach Deutschland gebracht worden war. 1952 wurde sie vom DDR-Finanzministerium ans Märkische Museum Berlin überwiesen und tauchte 1986 bei einer Auktion bei Christie's in London auf und dann später nochmal in New York, wo sie dann fast schon für $1 Million versteigert wird. Also das ist so quasi eine Hehlereitradition zwischen NS-Raubgut, DDR und westlichem Kunsthandel, die durchaus üblich gewesen zu sein scheint.
Das ist der Kunsthandel. Was ist eigentlich mit den Museen im Westen, mit den westdeutschen Museen? Kann man da sagen, dass es da noch viele Objekte gibt, die aus der damaligen Zeit unter ominösen Umständen in diese Museen gekommen sind, dass die da heute noch sind, diese Objekte?
Davon muss man ausgehen. Es ist nur leider völlig unklar, weil es keine Forschung bisher dazu gibt, wie viele das sind, weil einfach viele Erwerbungswege auch nicht nachhaltig erforschbar sind. Man kann das im Bundesarchiv zum Beispiel zusammenpuzzeln, für jedes einzelne Objekt rekonstruieren. Aber es geht ja auch nicht nur um Westdeutschland allein, sondern zum Beispiel Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Stiftung Weimarer Klassik, hat bei einer Podiumsdiskussion jetzt im Vorfeld der Tagung schon gesagt, rein quantitativ liegt die Zahl der Objekte, um die es geht, 9-mal höher als zum Beispiel beim NS-Raubgut. Deswegen steckt natürlich die globale Erforschung dieser Fälle auch noch in den Anfängen. Und um die jetzt im großen Stil zu betreiben, müssten einfach erstmal viel mehr Mittel bereitgestellt werden, wie Gilbert Duffer meint, der Vorstand des Zentrums Kulturgutverluste.
Es ist auch eine politische Entscheidung. Das hat ja enorme Folgeauswirkungen auch für die Träger von Museen und von Bibliotheken, also für Länder und für Kommunen.
Ja, soweit Gilbert Lupfer, also vom Zentrum Kulturgutverluste. Noch eine abschließende Frage, Carsten Probste. Müssen dann jetzt Museen in Ost und in West sich tatsächlich einrichten auf zahlreiche Rückgabeforderungen?
Also die Forderungen auf Rückgabe hätten ja laut Gesetz zwischen 1994 und 1995 erfolgen müssen. So war es ja auch zum Beispiel bei den Hohenzollern, von denen wir jetzt hören immer wieder. Die haben das ja auch schon 1994, 1995 beantragt, die Rückgabe. Nur, dass eben dieser Fall der Hohenzollern sich beispielsweise wegen der strittigen Herkunft vieler Werke so lange hinzieht bis heute. Also letztlich gilt, was 1995 nicht beantragt wurde, das kann auch nicht mehr eingefordert werden. Deswegen ist der Rahmen für die Rückforderung, glaube ich, überschaubar. Die andere Seite ist natürlich die ethische Verantwortung der Museen. Da scheint es eigentlich noch einer Sensibilisierung zu bedürfen. Und ich glaube, letztlich ist das auch ein Grund für diese Tagung, die heute stattgefunden hat, wirklich das Museumsfeld zu sensibilisieren für diese gewaltige historische Dimension, die diese Enteignungen gehabt haben.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst über die Erkenntnisse einer Tagung über den DDR-Kunsthandel und Profiteure in West und in Ost.